Deutsche Bank präsentiert Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die Weltwirtschaft bewegen. Der DAX über 26.000. Ist das jetzt die Erholung oder nur ein technischer Aufschwung? Die Wirtschaft im Euroraum wächst moderat. Was bedeutet das für die nächsten zinspolitischen Entscheidungen der EZB? Die Wirtschaft in den USA ist robust. Auf der anderen Seite hat man Unsicherheiten in der Handelspolitik und bei der geopolitischen Lage. Was bedeutet das für die Amerikaner? Und zu guter Letzt, Überangebote aus China. Was bedeutet das für Deutschland und für den Euroraum? Ja, Uli, lass uns heute wieder direkt anfangen mit Deutschland. Der DAX in letzter Zeit häufiger über der 26.000er Marke. Der eine oder andere Institut, IFO beispielsweise, zeigt ja auch schon im Geschäftsklimaindex, dass es eine leichte Verbesserung gibt. Das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal könnte leicht zulegen. So eigentlich positive Zeichen nach den letzten zwei Jahren, was wir so gesehen haben. Auf der anderen Seite Industrieproduktion weiter unterhalb des Vorkrisenniveaus. Exporte leiden auch. Wie blickst du aktuell auf die deutsche Wirtschaft?
Ja, ich würde eine Differenzierung vornehmen, Sebastian, zwischen der konjunkturellen Entwicklung, die im Moment tatsächlich gar nicht so schlecht aussieht. Wir haben ja durchaus bemerkenswert gute, immer noch relativ schwach, aber besser, deutlich besser als erwartet, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise. Wachstumszahl in der ersten Schätzung für das zweite Quartal gesehen. Und auch, wie du ja richtig sagst, die Stimmungsindikatoren sind gut. Insofern also konjunkturell sicherlich auch aufgrund von idiosynkratischer Faktoren, Stichwort Energie, Stichwort AI-Boom, also künstliche Intelligenz, sieht es gar nicht so schlecht aus. Was fehlt, sind eben nach wie vor Reformen in der Standortpolitik und damit haben wir eben strukturell weiterhin Nachholbedarf. Also nochmal, ich würde es eher als eine konjunkturelle Stabilisierung bezeichnen, als dass wir strukturell wirklich höheres Wachstum haben. Da bin ich nach wie vor bei den Wirtschaftsforschungsinstituten, die ja gesagt haben, dass wir wahrscheinlich 2030 nur noch ein Potenzialwachstum von null haben werden. Und daran sieht man, dass eben auf der strukturellen Seite nach wie vor erheblicher Handlungsbedarf vorhanden ist.
Wo siehst du denn auf der strukturellen Seite, wollen wir mal versuchen, ein bisschen mehr von Moll in Dur reinzukommen, wo siehst du gute Fortschritte aktuell?
Also da muss ich dich enttäuschen, da sehe ich wirklich nicht so viele auf der strukturellen Seite. Wir müssen sehr viel mehr tun, um die Unternehmen zu entlasten, um Investitionen möglicher schneller werden zu lassen. Das geht bei den Energiepreisen los, bei der Bürokratie. Wir müssen uns die Demografie angucken. Man könnte sagen, Sebastian, dass wir bei den Investitionen als Deutschland gar nicht so schlecht sind, wenn man sich die Gesamtinvestitionen anguckt. Wir sind aber in Zukunftsthemen ausgesprochen schlecht. Also wir müssten sehr viel mehr tun in Richtung Software, künstliche Intelligenz, all das, was wir unter dem Stichwort Digitalisierung diskutieren, denn da lassen wir tatsächlich sehr viel Produktivitätsfortschritte liegen und das wäre sicherlich richtig, wenn wir da in Zukunft deutlich mehr machen würden.
Ja, Uli, lass uns mal Richtung EZB-Euroraum gucken. Die Inflation im Euroraum hat sich ja eigentlich ganz gut gefangen. Die Geldpolitik der Zentralbank, der EZB, wurde jetzt etwas gelockert. Das Wachstum in der Eurozone ist relativ moderat, um es mal so auszudrücken. Wir hatten gerade über Deutschland gesprochen und Deutschland ist nicht der Treiber unbedingt, sondern das sind andere Länder. Was kann denn die EZB jetzt machen, um vielleicht da noch ein bisschen mehr Schwung nochmal reinzukriegen?
Ja, die EZB kann natürlich wenig machen, was Konjunktur oder sogar strukturelle Politik angeht. Sie kann die Inflation bekämpfen, das tut sie. Da hat sie ja schon einen Schritt gemacht. Möglicherweise, das preisen zumindest die Märkte, wird sie noch einen zweiten im Herbst unternehmen wollen. Das ist dann wahrscheinlich eher ein symbolischer Akt, denn wir sehen ja, wenn die Europäische Zentralbank sich entschließt, die Inflation stärker zu bekämpfen, dass dann sogar die langfristigen Zinsen und damit die Inflationserwartung ein Stück weit zurückläuft. Ich könnte mir vorstellen, dass die Europäische Zentralbank, wenn dieser Energieinflationsschock hinter uns liegt, auch in 2027 wieder zurückgehen wird, eben auf den neutralen Zins, also wieder Richtung 2 oder möglicherweise sogar unter 2.
Aber ist das nicht zu sehr Achterbahnfahrt? Ich meine, wir haben jetzt einen Zinsschritt gesehen, wir erwarten noch einen, einen weiteren, einen kleinen eventuell. Dann im 2027 geht es wieder runter. Das ist ja auch ehrlich gesagt nichts, womit dann die Unternehmen wirklich kalkulieren, planen können, oder?
Die Unternehmen planen ja nicht mit dem Übernachtzins, Sebastian. Sie planen ja eher mit 15-jährigen Zinsen. Und da, wie gerade schon gesagt, dann die Inflationserwartungen runtergehen, dann gehen diese Zinsen natürlich auch ein Stück weit runter. Also wenn man die Inflation bekämpft, sollten die Inflationserwartungen sinken und damit die langfristigen Zinsen. Und das sollte dann den Unternehmen wieder helfen. Also insofern würde ich annehmen, dass diese Verschärfung jetzt der Geldpolitik ein temporäres Thema sein werden, um einfach ein Signal gegen Zweit- und Drittrundeneffekte zu setzen, dass es aber kein grundsätzliches Thema ist und deswegen die Europäische Zentralbank möglicherweise dann in 2027 wieder zurückgeht. Lass mich aber ganz schnell sagen, was eben besonders wichtig ist. Wir haben ja, glaube ich, hier an der Stelle auch schon mal über den Internationalen Währungsfonds gesprochen, der ja sagt, dass die nicht tarifären Handelshemmnisse in Europa einem Zoll von 44% auf Güter und über 110% auf Dienstleistungen entspricht. Also wir müssten stärker in Europa integrieren, vor allen Dingen den Finanzmarkt. Das ist ja auch ein Vorschlag von Mario Draghi, also dieser berühmten Draghi-Kommission, die ich nochmal wirklich, ich bin nicht in der Position zu empfehlen, aber ich würde mich freuen, wenn die Europäer sich dem mehr annehmen würden. Also Integration, Kapitalmarktunion, Investitionsoffensive wirklich in Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz. Wir hatten das vorhin schon in Deutschland diskutiert. Semikontakte, also Chips, Quantencomputing, Raumfahrt, Biotechnologie, also all diese Dinge mehr. Wir müssen die Energiepreise senken, also auch hier stärker integrieren, Netze ausbauen, uns überlegen, wie wir das wirklich in einem europäischen Kontext lösen wollen und die Abhängigkeiten stärker reduzieren. Da bin ich nicht von bei Unabhängigkeit, halte das für ein falsches Wort in dem Zusammenhang, würde eher an Resilienz denken. Aber wir haben ja einige Minenprojekte beispielsweise identifiziert, die sollten wir wirklich auch angehen. Es gibt aber auch Partner, die zum Beispiel Brasilien mit Mercosur, die seltene Erden haben. Also da stärker reinzugehen, diese Punkte des Draghi-Plans abzuarbeiten, das wäre, glaube ich, eine echte Wachstumsmaßnahme dann auch für Europa.
Ja, Wachstumsmaßnahme in den USA, lass mal rüber gucken. Die amerikanische Wirtschaft ja weiter ziemlich robust, der Arbeitsmarkt auch robust. Auf der anderen Seite natürlich viele politische Unsicherheiten, Iran-Konflikt als Beispiel genannt, aber auch immer mal wieder auch kommt der Konflikt mit China oder beziehungsweise die Differenzen mit China. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass die US-Wirtschaft immer noch relativ robust ist, wenn man noch relativ viel Spannung von außen noch mit reinkriegt? Jetzt mal ganz ketzerisch, ist das so ein bisschen die Folge von Trumps Politik? Wir versuchen alles in die USA reinzuziehen, auch alles, was produziert wird?
Das glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Viele Industriearbeitsplätze, die in den USA verloren gegangen sind, will man noch gar nicht zurückhaben. Da herrscht übrigens auch Fachkräftemangel. Also und es gibt auch entsprechende Umfragen, dass die Amerikaner diese Jobs in Stahlfabriken etc. gar nicht zurückhaben wollen. Nein, die Stärke Amerikas kommt aus meiner Sicht aus drei Sachen wahrscheinlich sogar. Zum einen fahren die Amerikaner natürlich ganz knackige Defizite in ihrem Haushalt, die so bei 6-7% des Bruttoinlandsprodukts liegen. Zum zweiten ist der Konsument immer noch sehr robust. Vor allen Dingen diejenigen, die relativ ordentliche Einnahmen haben, konsumieren eben weiter. Insofern wird ja auch die Diskussion geführt über eine K-Shape-Economy, also wo diejenigen, denen es gut geht, weiterhin kräftig konsumieren und die anderen natürlich ein Stück weit zurückbleiben. Und im Moment wahrscheinlich der wichtigste Faktor ist die künstliche Intelligenz. Nicht wegen Produktivitätsfortschritten, die wir dort schon sehen, sondern wegen der hohen Investitionen, die stattfinden. Wir wissen ja, dass allein die Hyperscaler in diesem Jahr wahrscheinlich um die 800, im nächsten Jahr sind angekündigt, über 900 Milliarden Dollar investieren wollen. Und das treibt die Volkswirtschaft natürlich weiter, weil es ja nicht nur die Hyperscaler und die Rechenzentren sind, sondern man muss dann auch in Strom, in Infrastruktur und investieren. Und das ist im Moment tatsächlich der Wachstumstreiber für die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Hoffnung ist, dass danach auch die Produktivitätsfortschritte kommen, à la Robert Solo, der in den 80er Jahren gesagt hat, ich sehe die Computer, aber nicht die Produktivität, die kam dann später. Insofern könnte es sein, dass die Amerikaner mit ihrer massiven oder mit ihren massiven Investitionen in künstliche Intelligenz und künstliche Intelligenzinfrastruktur heute schon das Wachstum für dann die nächsten Jahre anlegen.
Jetzt wollen wir natürlich nicht zu früh über die Midterm Elections sprechen, weil du gesagt hast, dass da kann in der Vergangenheit immer, es kann ja ein bisschen was passieren. Auf der anderen Seite, wir kommen ja jetzt immer dichter an den Termin ran. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, weshalb vielleicht etwas mehr investiert wird, was vielleicht auch so gerade politisch gerade gewollt ist?
Da bin ich nicht sicher, weil die Unternehmen in einem harten Wettbewerb stehen und keiner bei der künstlichen Intelligenz zurückbleiben möchte. Und das ist aus meiner Sicht der Grund, warum hier vor allen Dingen Rechenkapazitäten, Rechenzentren und so weiter und so fort investiert wird. Man hat ja auch einen systemischen Wettbewerb mit der Volksrepublik China. Also die Politik legt dem sicherlich keine Steine in den Weg. Das ist bestimmt so. Es gibt ja auch aber schon unter Joe Biden verschiedene CHIPS Acts, die hier entsprechende Unterstützungsmaßnahmen fahren. Und insofern wissen wir ja alle, dass im Gegensatz beispielsweise zu Europa das Investieren, Genehmigungen etc. in den USA etwas einfacher und schneller geht. Und das sehen wir gerade. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Produktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika im Grunde seit der großen Finanzkrise in etwa doppelt so stark wächst im Vergleich zu uns. Und das liegt eben vor allen Dingen an der Produktivität und an der gesamten Digitalisierung. Alles, was an digitalen Services um Produkte, um Unternehmen herum sind, da sind die Amerikaner einfach sehr, sehr viel besser, als dass wir Europäer sind.
Ja, wir hatten jetzt auch schon vorhin mal über China gesprochen. Lass uns bitte zum Schluss nochmal Richtung China gucken. Natürlich können die Wachstumszahlen in China nicht so sein wie in der Vergangenheit, wenn das Niveau mal schon mal deutlich höher ist. Also von daher muss man mal sagen, das Wachstum verlangsamt sich. Aus meiner Sicht muss man dann fairerweise auch dann sagen, das Niveau ist auch ein ganz anderes. Kann man nicht eins zu eins vergleichen. Nichtsdestotrotz, viele Unternehmen in China haben ja eine gewisse Überkapazität hergestellt und verkaufen jetzt wahnsinnig viel auch Richtung Europa. Der BDI spricht von einem möglichen China-Schock 2.0. Wie blickst du da aktuell drauf? Was können wir als Europa, was können deutsche Unternehmen machen aktuell?
Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Wir sehen tatsächlich den chinesischen Reflex, wenn der Binnenmarkt nicht so gut läuft, Stichwort Immobilienmarkt, dann sucht man sein Heil im Export und das durchaus ja auch staatlich subventioniert. Die Chinesen haben zum Teil das Problem erkannt, weil viele der Unternehmen ja auch gar nicht profitabel sind. Insofern versucht man jetzt eine Anti-Involutionsstrategie zu fahren, also eine Konsolidierung, könnte man sagen, von ganzen Branchen. Aber zunächst mal, wie gesagt, sucht man sein Heil im Export. Ich würde annehmen, dass es dann auch entsprechende Reflexe auf der anderen Seite gibt. China oder das Leistungsbilanzdefizit Europas mit China wächst von Jahr zu Jahr. Und insofern glaube ich, dass das nicht die allerbeste Strategie der Chinesen ist, nur auf den Export zu setzen, weil es eben Widerstand geben wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Europa hier Chancen hätte. Wir haben unsere Lohnstückkosten in den letzten Jahren viel zu weit nach oben getrieben. Da sind wir wieder an dem Thema, was wir am Anfang haben. Wir müssen eine ordentliche Angebotspolitik machen. Wir müssen den Unternehmen es ermöglichen, zu investieren, zu produzieren in Europa und das zu besseren Bedingungen. Ich glaube, vom Know-how und ähnlichen Sachen fallen wir da nicht zurück. Aber wir müssen eben schon einige strukturelle Änderungen vornehmen, um hier nicht erstens auf der Importseite, auf der europäischen Importseite von China zu viele Güter zu bekommen, sondern zweitens eben vor allen Dingen auch auf den Weltmärkten nicht zu viel Konkurrenz. Also Konkurrenz haben wir sowieso, aber dass sie einfach so viel preiswerter sind, die Chinesen mit ihren Gütern, dass wir Europäer da an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Daran sollten wir dringend arbeiten, ja.
Ja, Uli, vielen Dank für das heutige Update. Ich glaube, als Fazit, und das ist leider das Fazit, was wir auch schon längere Zeit immer wieder haben, ist, wir müssen an unserer Wettbewerbsfähigkeit als Europäer arbeiten. Da gibt es, glaube ich, ganz viel zu tun, auch was Unternehmen vielleicht nicht direkt beeinflussen können, sondern da ist dann auch deutlich stärker nochmal die Politik wieder gefragt. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne, Sebastian.